Lieber himmlischer Vater, Lob und Dank, es ist noch Gnadenzeit, die du uns schenkst. Wir danken dir dafür. Lass uns das immer wieder klar erkennen, dass wir diese Zeit recht auskaufen und unser Leben dir täglich neu übergeben, damit du über uns verfügen kannst. Ich möchte dir ganz herzlich danken für diese Tage, die du uns allen geschenkt hast. Du hast zu unserem Herzen geredet durch deinen Heiligen Geist, durch die Brüder. Lob und Dank, dass wir diese Möglichkeit noch haben, dass wir ungestört und unverboten hier zusammenkommen dürfen, ist eine ganz besondere Gnade. Wir danken dir dafür. Und sehe du auch jetzt noch die vor uns liegende Stunde. Rede du durch deinen Heiligen Geist und durch den Mund unseres Bruders und schenke geöffnete Herzen und schenke Verständnis deines Wortes und Verständnis ganz besonders des prophetischen Wortes. Und lass uns immer wieder ausgerichtet sein auf das Ziel. Und dass wir aufgrund der vor uns liegenden Freude das Kreuz erdulden können. Das Kreuz des Alltags, sei es Krankheit oder Kämpfe im Beruf, in den Schulen, in den Gemeinden, wo es auch sei. Oh, lass uns alle Zeit ausgerüstet sein mit der ganzen Waffenrüstung Gottes, damit wir zu stehen vermögen und das Feld behalten, dass wir in der Vollgewissheit des Glaubens unseren Weg gehen können. Wir danken dir jetzt für den Segen, den du bereitet hast. Amen.
Amen.
Bruder Artum, bitte.
Ja.
Ich habe gehört, zuerst ist die Übertragung in Ordnung. Scheint der Fall zu sein. Danke. Ja. Was den gestrigen Abend betrifft, Entrückung, eine Posaune Gottes, ertönt zuerst und dann schon eine letzte Posaune, die nur die zweite ist. Und da scheint noch keine Klarheit unter den Geschwistern, so hat mir Bruder Müssinger gesagt, vorhanden zu sein. Posaune Gottes, eine Posaune, die der Herr selber bläst, stößt. Im Gegensatz zu den sieben Gerichtsposaunen, die von Engeln geblasen wird, im Buch der Offenbarung Jesu Christi, in welchem die gewaltigen, unbarmherzig erscheinenden Gerichte beschrieben werden und dann auch ausgeführt werden. Sieben Gerichtsposaunen, und wenn wir jetzt dabei Paulus von einer letzten Posaune lesen, dann ist die Gefahr sehr naheliegend und groß, dass man meint, ja, wenn, da sind ja sieben Posaunen, also die siebte ist die letzte. Nein, aber ja nicht für uns. Wir haben doch zu unterscheiden gelernt, was Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist, allein dem Apostel Paulus anvertraut, und was Evangelium des Reiches ist zum Beispiel, wo das Gesetz noch anerkannt wird und eine große Rolle spielt, währenddem das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes Blicke in das Herz Gottes vermitteln. Und Evangelium des Reiches Sachwerte sind. Wie Petrus schreibt, wir erwarten nach seiner Verheißung ja, neue Himmel und neue Erde. Ja, wir etwa nicht. Aber wir erwarten nicht neue Himmel und neue Erde, sondern wenn erwarten wir nicht Dinge, die können so schön sein, paradiesisch, wie sie wollen, sondern wir erwarten eine Person. Den Herrn selbst wieder. Und wir haben es zum Glück, Gott sei Dank, wunderbar, nur mit dem Herrn selbst zu tun und mit keinem Engel und mit keinem, weder Dämon noch heiligem Engel. Wir stehen immer direkt nicht nur vor dem Herrn, sondern unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Ist das etwas mehr als neue Himmel und neue Erde? Und zwar schon jetzt. Also, Posaune Gottes, die der Herr selber stößt, bringt die unzähligen schon in Christo Entschlafenen aus den Gräbern heraus. Zuerst, während wir, die noch übrig bleiben, bis zur Entrückung. Da wahrscheinlich noch gar nichts hören. Denn wir werden denen, die entschlafen sind, wir, die wir übrig bleiben, denen nicht zuvorkommen, was der nächstblickendste Gedanke wäre. Na ja, wir sind da, also wir hören die Posaune zuerst. Nein, die erste Posaune für uns ist die Posaune Gottes, die der Herr selber stößt. Und zwar heißt es in der Posaune Gottes, in einem Feldgeschrei, in der Herr selbst. So, das ist die erste Posaune, genannt Posaune Gottes. Die sieben Gerichtsposaunen sind keine Posaunen Gottes. Ich sage nur, da steht nichts von Posaunen, sondern die werden von der erste Engel posaunte, der zweite Engel posaunte, der siebte Engel posaunte und aus der Posaune des siebten Engels, da kommen die sieben Zornschalen heraus, ist das unsere Posaune. Da nun die nächste Posaune, die wir hören, die letzte Posaune genannt wird, haben wir die Frage gestellt, ist es biblisch statthaft, den Begriff letzter auch dann anwenden zu können, wenn es sich nur um einen zweiten Fall handelt? Nicht? Wir haben nur zwei Posaunen. Und die letzte Posaune für uns ist nur die zweite. Es sind nur zwei Posaunen da. Und da werden wir verwandelt. Und dann die Entschlafenen, die sind schon auferstanden. Und jetzt werden wir mit ihnen entrückt. Die Entrückung ist gemeinsam. Die Entschlafenen in Christo haben den Vorrang, dass sie die Posaune Gottes hören und ihre Leiber schon hervorkommen. Vielleicht auch vielen erscheinen dann. Aber das steht bei uns nicht geschrieben. Denkbar ist das. Und dann erschallt die zweite Posaune, die letzte genannt wird. Ob das nun statthaft ist, ist die Frage. Beispiel ist Jesus selbst. Wir alle sind Nachkommen des ersten Menschen Adam, wie Paulus schreibt. Der erste Mensch Adam. Für mich gab es vorher keine Menschen, wenn Adam der Erste war. So. Dann erscheint Jesus Christus, wie wir in Adam, dem ersten Menschen, alle sterben, werden wir im letzten Menschen Jesus Christus alle lebendig gemacht. Jesus Christus wird sogar sowohl der letzte Mensch genannt, wie hier die letzte Posaune, wird aber gleichzeitig, nur zwei Verse Unterschied, der zweite Mensch genannt. Kann also ein zweiter schon der letzte sein? Jesus Christus ist der Beweis dafür. Also, zwei Posaunen für uns, Posaune Gottes für die Entschlafenen in Christo, kommen aus ihren Gräbern. Letzte Posaune ist nur die zweite für uns, und da werden wir verwandelt plötzlich in einem Augenblick, und die Entschlafenen sind schon da, mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengerückt in die Luft, und also werden wir alle Zeit bei ihm sein. Und bitteschön, nur ein klaffender Gegensatz von der weltberühmten Entwicklungstheorie von Jahrmilliarden, Millionen, Milliarden. Nein. Wer unseren Gott nur ein wenig kennt, der weiß, dass er immer, wenn seine Geschöpfe leiden müssen, er die Zeit abkürzt. Und nicht Jahrmilliarden zuschaut, wie seine Geschöpfe eines das andere frisst und immer das Stärkere oben aufkommt. Das ist eine Lästerung unseres Gottes, diese ganze Hochschultheologie da. Habe ich deutlich geredet. Höchste Zeit. Dürfte es jetzt ein wenig klar sein, was unsere zwei Personen betrifft. Posaune Gottes, die erste, und die letzte ist nur schon die zweite. Also, ich kann wieder den technischen Trost anbringen, liebe Geschwister, indem ich die Frage stelle, also sollten etliche noch nicht verstanden haben. Dann sind diese Worte, die ich ausspreche und die ihr hört, bei euch deponiert in euren Herzen. Ob ihr es verstanden habt oder nicht. So, wahrscheinlich werden meine Worte auch wieder auf einer Kassette aufgenommen. Sind meine Worte dann in der Kassette drin? Jawohl. Hat die Kassette meine Worte verstanden? Absolut nicht. Aber sind sie drin, meine Worte? Und können die wieder herausgeholt werden? Ja. Ah. Und so holt der Heilige Geist dann, wenn er es nötig hat, diese Worte wieder herauf ins Verständnis. Ist das ein technischer Trost? So, ja, jetzt kommt ja unser Thema. Römer 13. Römer 13, Verse 11 und 12. Ein Wunder, ich kann keine Bibelstellen behalten, Kapitel und Verse. Ich weiß nur, in meiner Bibel steht das irgendwo in dem Propheten so und so. Ob es oben links ist oder unten rechts, das weiß ich dann, das hilft mir. Aber Römer 13, Vers 11 und 12, das ist eine, die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Vers 11, und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, und zwar wie genau, dass die Stunde schon da ist. Dieses Wort steht 2000 Jahre lang in unserer Bibel. Petrus erklärt, Die Propheten, denen Gott zukünftige Ereignisse prophezeit hat, oder zu ihnen damals sie strafend oder ermunternd angesprochen hat, die Propheten forschten schon damals, schreibt Petrus, auf welche, dem Zeitpunkt nach, oder auf welcherlei, der Art nach, der Geist Christi, der in ihnen wirkte, die Dinge, hindeutete, wann diese Dinge, die sie bezeugten, wann der Zeitpunkt, die Zeitspanne gekommen sei, wo die dann durchgeführt werden von Gott. Also, nur eines wurde denen geoffenbart, für die leider, dass sie nicht für sich und ihre Zeit geschrieben haben, sondern für euch, die ihr am Ende der Tage lebt. Und wir sind die euch. Wir leben heute am Ende nicht nur dieses Zeitalters des Bösen, sondern am Ende der 6000 Jahre Menschheitsgeschichte seit dem Fall Adams. Denn erst von dort an zählt die Schrift die Tage. Erst mit dem Augenblick des Falles, wo der Mensch sterbend geworden war, begann die Schrift zu zählen. Und das Jahr 2000 sind ziemlich genau 6000 Jahre Menschheitsgeschichte vergangen. Das ist das biblische Zeugnis, dass alle unsere Brüder, ob er nun in Einzelheiten anderer Meinung ist, aber die 4000 Jahre vom Fall Adams bis Jesus Christus und die 2000 von, über die gibt es ja überhaupt nichts zu diskutieren, die 6000 Jahre, die sind biblisch richtig und enden ums Jahr 2000. So. Da wir, Paulus jetzt, im Lichte des Wortes von Petrus, die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, hat Paulus vor 2000 Jahren prophezeit, aber nicht für sich und seine Zeit, sondern für wen? Für uns. Genau für die, die in Bezug auf die Entrückung in Frage kommen. Ein Beispiel, eigenartig, das bekannte 53. Kapitel des Propheten Jesaja, der Leidensknecht Gottes, Jesus Christus, wird beschrieben. Für wahr, er nahm auf sich unsere Krankheit und unsere Schuld und so weiter und so weiter. Wird alles geschrieben in der Vergangenheitsform. Er verstummte vor seinem Scherer, alles Vergangenheitsform, dabei war es noch gar nicht geschehen. Jetzt ist das erfüllt auf Gethsemane und Golgatha. Der Kämmerer aus dem Süden da, dem dann Philippus begegnen soll, der liest jetzt gerade die Rolle. Diese Worte, war das jetzt für den richtig, dass die Schrift in der Vergangenheit geredet hat? Der Heilige Geist wusste natürlich, verstanden wird das erst wann, wenn es geschehen ist. Also hat er schon die Vergangenheitsform gewählt. Stimmt's dann? Wunderbar. So. Und so auch heute jetzt dieses Wort. Das haben wir jetzt hochaktuell für uns gemünzt zu lesen. Da wir die Zeit, das heißt, griechische Wort, bedeutet den Zeitcharakter, den Kairos, den Charakter der gegenwärtigen Zeit. Da haben wir in diesen Tagen reichlich Gelegenheit gehabt, etwas zu hören vom Charakter dieser Zeit. Zweitens, so genau, dass die Stunde schon da ist. Welche Stunde? Nicht eine Stunde von 60 Minuten? Und wir werden sehen, in den Tagen Jesu hatte eine Stunde Jesu Christi auch nicht 60 Minuten, sondern einige Tage. Und unsere Stunde dauert einige Jahrzehnte. Bruder Muhl, was du uns wagst, da zu präsentieren. Ihr habt schon lange gemerkt, dass ich nicht wage, etwas auszusprechen, was nicht Wort Gottes ist. Bleiben wir bei der Stunde. Dass die Stunde schon da ist, dass die Nacht so weit vorgerückt ist, schreibt Paulus dann, dann ist aber höchste Zeit, alles abzulegen, was da noch aufhalten könnte und uns belasten könnte. Dass die Stunde schon da ist. Wir schlagen auf Johannes 13, ich hoffe, stimmt. Evangelium Johannes 13. Jawohl. Vom ersten Vers an. Vor dem Feste des Passa aber, nämlich des Passa, an welchem er dann als Lamm Gottes geschlachtet wurde. Also, vor dem Feste des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Warum habe ich das so betont? Hat Jesus vielleicht einmal gesagt, auf die Frage seiner Jünger, Herr, wann, wie, wo, sagt er den Jüngern, das ist nicht eure Sache, um Zeit und Stunde zu wissen. Denn nicht einmal die Engel im Himmel wissen darum, auch der Sohn des Menschen weiß nicht um Zeit und Stunde. Das hat er gesagt. Aha. Liebe Geschwister, ich darf euch von Herzen so ansprechen. Warum? Ich spreche euch noch an, liebe Kinder. Liebe Kinder, wie seid ihr eingeimpft worden, das sei das einzige Wort, das in der Bibel steht, Zeit und Stunde zu wissen, ist nicht eure Sache. Stimmt's ein bisschen? Ich habe es mal erlebt, als ich gewaltige Zeitordnungen bezeugen durfte. Da saß offenbar eine gelähmte Schwester in einem Rollstuhl da und dann plötzlich meldet die sich und sagt, ja, Bruder Muhl, und hat genau das Wort, Jesus hat doch selber gesagt, ich weiß um Zeit und Stunde, fährt aber dann weiter. Aber Bruder Muhl, alles, was Sie sagen, das stimmt. Die hat dann gleich gemerkt, was hat die gemerkt? Das ist noch Worte Gottes gibt in unserer Bibel, von denen würde Jesus auch wieder sagen, wiederum steht geschrieben. Wiederum steht geschrieben. Und dann ist wichtig zu sehen, wohin es gehört und wo zeitlich, wann es in Frage kommt, dass es geschieht. Also, kurze Tage vor dem Tod Jesu hat er, also Jesus in seiner Niedrigkeit hat sich so entkleidet. Ich stelle jeweils die Frage, liebe Geschwister, Was meint ihr, mit wie viel Weisheit hat das Knäblein in der Krippe von Bethlehem gewimmert? Mit wie viel Weisheit? Darf ich sagen, mit null. 12 Jahre alt ist er geworden, dann darf er zum ersten Mal in den Tempel nach Jerusalem mit den Eltern. Dann finden sie ihn nicht. Der 12-Jährige hat sich gleich zu den hohen Priestern begeben, die da versammelt waren, und hat denen Fragen gestellt. Und die konnten die nicht antworten. Und dann staunten die Herren hohen Priester, was der Bub ihnen für Antworten gab. Endlich haben ihn die Eltern gefunden und nähern und führen ihn wieder nach Hause. Und was lesen wir jetzt? Und Jesus nahm zu an Alter und Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen. Also wenn er mit 12 Jahren zugenommen hat, wie viel Weisheit hatte er mit 10 Jahren? Wie viel hatte er mit 5 Jahren? Wie viel hatte er in der Krippe? Null. Er hat sich völlig entleert, lesen wir. Jetzt wichtig, dabei ist er der, dem Gott der Vater, der alles geplant hat, die Ehre, nicht nur die Ehre gegeben hat, als Baumeister alles auszuführen, die ganze Schöpfung durch den Sohn, sondern hat ihm noch die Ehre gegeben, den ganzen Zeitplan zu machen für den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte. Wer hat den Zeitplan gemacht? Wer hat die Ordnungen der Äonen, der Zeitalter machen dürfen? Wer? Jesus Christus. Wusste er dann etwas, als er noch in der Herrlichkeit war, von seinem Zeitplan, liebe Geschwister? Aha. Aha, wer so, sagt der Schweizer. Ja, wo steht denn das? Ich glaube, im 2. Vers von Hebräer 1. Durch den er auch, und die Elberfelder wieder prompt, durch den er auch die Welten gemacht hat, das war schon jedes Sonntagsschulkind. Durch welchen er auch den Zeitplan, die Äonen gemacht hat. Die Zeit, das ist die Ordnung der Zeitalter. Aha. Also nur in der erniedrigten Stellung da unten wusste er von allem nichts mehr. Da musste er jedes Wort, das er zu sagen hatte, vom Vater hören und jeden Schritt vom Vater erlaubt bekommen haben. So ging das zu bei ihm. Und was geschah? Auf dem Berg der Verklärung, wie wir schon hörten. Mose und Elia erklärten ihn, besprachen sich mit ihm, welchen Ausgang er in Jerusalem zu nehmen habe, nach Gesetz und Propheten. Also, was war er da? Schüler von Mose und Elia. Um zu wissen, was jetzt dann über ihn beschlossen ist. Da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aha, aber erst wann hat der Vater ihm das geoffenbart? Kurz bevor die Stunde gekommen war, erst. Und liebe Geschwister, so ist es durchgehend. Immer dann, wenn die von Gott, dem Vater, bestimmte Zeit gekommen ist, dass jetzt diese oder jene Prophezeiung erfüllt werden muss, hat er sich verpflichtet, es den Seinen zu offenbaren. Sogar sein Geheimnis kundzutun. Was haben wir dann für ein alttestamentliches prophetisches Wort? Denn der Herr Gott tut nichts. Er habe denn zuvor sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. Aber erst kurz vorher. Aber dann ganz sicher. Johannes 17. Genannt das hohe priesterliche Gebet. Wir lesen Johannes 17, Vers 1. Jesus schaut auf den Himmel und spricht: Vater, die Stunde ist gekommen. Durfte er mit dieser Erkenntnis jetzt vor den Vater treten? Wusste er es wirklich, dass seine Stunde gekommen war? Ist es also richtig, wenn ich betont habe, gerade in dieser Frage der Zeitpunkte und Zeiten, gibt es da Bibelstellen, wo gilt, wiederum steht geschrieben? Nicht nur die. Dann begegnen ihm diesen letzten Tagen eine Gruppe seiner Gegner und denen sagt er auf den Kopf zu: Das ist eure Stunde und die Stunde der Gewalt der Finsternis. Wir fragen mal den Lieblingsjünger Jesu, Johannes. Johannes, hast du da vielleicht uns auch etwas zu sagen? Und zwar in seinem ersten Brief, ja, um Zeit zu gewinnen, ich darf die Worte aussprechen, er wendet sich nicht an Väter in Christo und nicht an Jünglinge im Glauben, sondern an Kindlein, also an Neugeborene, Menschen, die gerade zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Aha. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Kindlein. Auch Johannes hat nicht für sich, und natürlich, die haben es damals gelesen und so weiter. Ja, nur schnell, kommt man gerade in den Sinn. Wenn Johannes damals den Brief verfasst hat und an den Empfänger geschickt hat und sie nennt Kindlein, es ist die letzte Stunde, ne? War das ganz falsch damals? Wenn im Jahre 70 Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört wird und Juden getötet oder in alle Welt zerstreut weggeführt wurden, war das auch eine letzte Stunde für sie? Aha. Aber das war nur eine Vorerfüllung. So. Gibt es heute vielleicht? Und was waren das für Leute, die Empfänger dieses Johannesbriefchens? Das waren nur Juden, höchstens noch Proselyten, die dabei waren. Gibt es heute vielleicht auch in Israel heute hochaktuell praktisch schon Juden, die an Christus glauben? Nicht wenige. Die sind sicher nicht böse, wenn ich denen sage, ihr Lieben, wir freuen uns riesig und danken dem Herrn, dass ihr euren Messias schon kennenlernen durftet, aber ihr seid ja erst Kindlein
in Christo.
Stimmt's?
Kindlein, heute, wenn die das lesen, es ist die letzte Stunde. Ich habe gesagt, die letzte Stunde für uns dauert nicht 60 Minuten, nicht nur ein paar Tage, sondern ein paar Jahrzehnte. Adolf Heller hatte schon längst gerufen, 8 Uhr, Schriftbeweis. Vollkommener Schriftbeweis. Petrus, der versteht es ausgezeichnet. Der schreibt seinen Kindern. Was ich euch jetzt sage, Kinder, das weiß noch niemand. Wenn ich als Opa mal so zu einer Gruppe von meinen Enkeln reden würde, meine lieben Enkel, was ich euch jetzt sage, das weiß noch niemand. Glaubt ihr, dass da die Ohren spitzen würden? Und jetzt zitiert Petrus das bekannte Wort, dass vor Gott 1000 Jahre Menschheitsgeschichte sind wie ein Gottestag. Wiederholt. Und es auch wieder, manchmal, wieder so ein Fall, wo doppelt genäht wird. Und, also 1000 Jahre Menschheitsgeschichte sind vor Gott ein Tag. Und wiederholt, und ein Tag vor Gott sind für uns 1000 Jahre. So. Gut? Also, ein Tag Gottes, 1000 Jahre bei uns. Im Neuen Testament zerfällt der Umlauf eines Tages auch in 24 Stunden. Wie wir, 12 Nachtstunden und 12 Tagstunden, 24. Dann ist also eine Gottesstunde wie lang? Der 24. Teil von 1000 Jahren gibt 42 Jahre. Das sind also 4 Jahrzehnte. Das ist eine Gottesstunde. Kennen wir auch die Zahl 42 in Bezug auf Generationen? Liebe Geschwister, 42, 42 ist und bleibt 42. Entschuldigt, wenn ich so blöd spreche. Also, einige Jahrzehnte, habe ich gesagt, dauert unsere Stunde. Kindlein, es ist nun die letzte Stunde und jetzt fährt er weiter. Dass der Antichrist kommt, ich weiß, dass der Antichrist schon lebt, in den USA. Und der hat eine Zentrale, wo schon jedes Lebensmittel, und wenn ich nur so ein Schokoladenschenkel ist, und alle Bedarfsartikel, die der Mensch braucht, schon mathematisch und grafisch dargestellt, festgehalten sind. Die feinen weiß-schwarzen Strichlein da und die Zahlen darunter, die auf jedem Schokoladestängel jetzt. Und dann links und rechts zwei dünne schwarze Strichlein, die weitergehen und in der Mitte unten eines, ohne Zahl. Wenn wir weg sind, heißt hier 666. 666. So weit sind wir, liebe Geschwister. Dass eine Schwester auf Wunsch von ihrem Mann zu mir kam, um mich zu fragen, jetzt habe sie von ihrer Bank so ein Ding bekommen, wegen ihrem Konto, ob sie es zurückschicken soll, auf die Bank und sagen, sie soll nichts mehr damit zu tun haben. Dann habe ich ihr gesagt, liebe Schwester, solange einfach über uns verfügt wird, wo wir nichts dazu machen können, brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen. Und überhaupt, solange wir da sind, kommt das gar nicht in Frage, dass schon bestimmt werden kann, der kann nicht mehr kaufen und verkaufen. Aber der schon lebende Antichrist, also noch einmal, Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wissen wir das auch, liebe Geschwister? Dass wir schon gegen das Ende der letzten Jahrzehnte leben. Wenn es junge Geschwister hier sind, sind ja meistens ältere da, ne? Junge Geschwister, die denken wir, ja, der alte Uropa da vorne, der hat gut reden, es geht nicht mehr lang, es ist bald alles soweit, nicht? Nein, nein, nein. Wer es noch nicht weiß, soll es wissen, der hat 7 eigene Kinder, entsprechend Schwiegerkinder, 25 Enkel und 15 Urenkel. Zerstreut über die ganze Erde, Neuseeland, Mexiko, Südafrika, was ihr wollt. So. Also ist dem Uropa gleich, was die jetzt dann erleben. Was die schon heute für eine Atmosphäre einatmen müssen. Ne? Dass einer meiner Enkel in einer Nervenklinik ist, in furchtbarer Situation. Weil der die Luft so gerade begierig eingeatmet hat, die da eingeatmet werden kann heute. Punkto 6 und alle möglichen. Ne? Einer Frechheit, mit der die Bosheit schon auftritt. Also, deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also gibt es Dinge, von denen gilt, wiederum steht geschrieben. Es kommt vielleicht der Kronzeuge von allem, ausgerechnet im Buch der Offenbarung Jesu Christi. Wenn ich nicht irre, Offenbarung 14. Offenbarung 14 von Vers 6 an. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte, Elberfelder übersetzt, das ewige Evangelium. Was steht da? Das Evangelium der Zeitalter. Ihr habt gehört, Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir Paulus anvertraut ist und keinem anderen. Das ist unser wunderbares Evangelium. Dann das Evangelium des Reiches. Wo gilt? Verkaufe alles, was du hast. Und bringst zu Füßen der Apostel oder der Gemeindevorsteher. Habt ihr schon alles verkauft, was ihr habt? Hat jemand noch ein Haus? Besitzt jemand noch ein Haus? Oder ihr Brüder, habt einer von euch einen Geldbeutel im Sack? Ah nein, ich nicht. Ich nicht. Bin ich gleich. Den habe ich im Zimmer liegen.
Aber deine Frau hat das.
Hä? Meine Frau. Ja, meine Frau hat sogar ein paar Röpke noch im Schrank. Hat nicht mal einen zweiten abgegeben. Ah, bitte. Dann seid ihr alle Heuchler, wenn diese Worte für euch gelten. Dann könnt ihr gleich nach Hause gehen als die schrecklichen Heuchler. Gibt es Ordnungen, und jetzt wollen wir mal zuerst hören, worin das Evangelium aller Zeitalter besteht. Da verzichtet nämlich Gott auf Bekehrung und den Namen Jesu anrufen. Bitte lesen wir. Das besteht in folgenden Worten. Betet den an, der die Himmel und die Erde gemacht hat, und das Meer und die Wasserquellen. Also einfach den Schöpfer ehren. Ist das auch etwas? Liebe Geschwister, oder sind wir so fromm, dass alle Nichtgläubigen räudige Hunde sind? Ja bitte, ich weiß, was ich sage. Hört unser Gott die Schwarz, den schwärzesten Raben nicht schreien, wenn er Hunger hat? Er hört die Raben schreien. Und wenn nötig ist, lässt Gott den Elias durch Raben versorgen. Ne? Die schwärzesten Raben. Vor Gott ist jeder Mensch, der ihn nur schon sucht, würdig, äonisches Leben zu bekommen. Wo steht das?
Du weißt es.
Römer 2. So, aber jetzt lesen wir, um was es uns geht hier. Der hatte also das Evangelium der Zeitalter und ruft mit lauter Stimme, kündigt an, und zwar für alle, die es hören sollen, die auf der Erde ansässig sind. Jede Nation, jeder Stamm, jede Sprache, jedes Volk hört nun, dass es wird geschehen noch. Wann? Hören wir gleich. Indem er mit lauter Stimme sprach, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Begründung: Denn die Stunde seines Gerichtes, nämlich die große Drangsal, ist jetzt gekommen. So. Bitte, wer weiß es jetzt? Wissen es jetzt auch die Engel? Die Posaune ist ja heraus. Wissen es jetzt sogar alle Menschen? Was? Bevor die Stunde anbricht des Zornes, des Gerichtes, ist unser Gott treu und barmherzig. Oder wissen die Engel immer noch nichts von Zeit und Stunde? Weiß noch kein Mensch etwas von Zeit und Stunde? So hören wir doch heute immer noch, nicht? So, ja, jetzt ist auch Zeit und Stunde.
Es genügt 10 Minuten, den Plan noch zu zeigen. Gut. Du, könnte ich da so ein Ding anziehen?
Ja,
da?
Ganz gut. Thank you.
Funktioniert die Übertragung noch nicht? Verstehen so alle? Danke. Was wir hier vor uns haben, ums Jahr Null, Golgatha, die 2000 Jahre bis hier, heute, rund 500 Jahre vorher, babylonische Gefangenschaft und Ausgehen des Wortes Jerusalem zu bauen, Jahr, Ausgangsjahr, in dem dann in Daniel 9 Zeitpunkt von Golgatha bestimmt worden ist, zurück diese Orangezone, noch Ende der ägyptischen Gefangenschaft Israels in Ägypten, die Gelbzone, die 40 Jahre Wüstenwanderung, und die Blauzone, noch 20 Jahre Kämpfe, bis sie das Land eingenommen hatten, militärisch, und dann Ruhe hatten. Und dann beginnen konnten, in Israel die Feste Gottes zu feiern. Sabbat für Sabbat. Sieben Sabbate nach Passa, Fest der Sabbate. Passafest war dann Golgatha, und sieben Wochen später, sieben Sabbate später, war dann Pfingsten. Ihr seht also, diese Feste Gottes in Israel, die haben Hand und Fuß, sind das Kurzprogramm Gottes für seinen ganzen weiteren Heilplan, Heilplan für die Schöpfung. Dann kommt der siebte Monat, am ersten des Monats Posaunenfest, Posaunenschall, am 10. Versöhnungstag und am 15. Beginn des Laubhüttenfestes bis zum 22. Und zwar alles nicht nach unseren Monaten, von 30 und 31 Tagen der Bequemlichkeit halber, sondern genau von Neumond zu Vollmond und wieder zu Neumond. Das ist in Israel nach Gottes Ordnung ein Monat. Genau so weit wie der eine Monat hat 28 Tage und der andere 29,5 Tage. Monat für Monat, und dann nach etwa 3 Jahren müssen sie dann einen Schaltmonat einfügen, damit die Monate dann wieder mit den Jahren übereinstimmen. Also, weiter. Also Sabbat für Sabbat. 7 Sabbate. Und dann der 7. Monat am so und so vielten. Und dann kommt das 7. Jahr. Jedes 7. Jahr ist ein Sabbatjahr. Und dann 7 mal 7 Jahre, 49 Jahre. Und das 50. Jahr ist das wunderbare Hall- und Jubeljahr. Und das 50. aber ist schon wieder das erste der nächsten 49 Jahre. Rhythmus der Halbjahrperioden sind 49 plus 49 plus 49. Genauso wie Sabbate 7 plus 7 plus 7, wie die Monate, so nach Monate alles bleibt. Wunderbare Gottesordnung, ich darf gleich sagen, für die Astronomen, die Plage der Astronomen, dass diese Dinge vorerst
immer mit Bruchrechnungen zu ermitteln sind und erst nach langen Zeiten wieder zusammenfallen. Und so gibt Gott, so wie unsere Zeiger an der Uhr aneinander vorübergehen, und je mehr Zeiger es hat, umso verworrener scheint die Sache. Und dann gibt es einen Moment, wo alle wieder Punkt 12 so stehen. Ist dann ein besonderer Zeitpunkt erreicht. Und so, Sternhimmel ist das Zifferblatt am Originalchronometer unseres Gottes. Und was dahinter geschieht in der unsichtbaren Welt, ist das Uhrwerkgefüge. Die Zeiger bewegen sich ja genau in Übereinstimmung mit dem in der Uhr drin verborgenen Uhrwerk. Und so ist das, was Gott da darstellt am Sternhimmel, eine Orientierung für uns über das, was dahinter vor sich geht, in der unsichtbaren Welt. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Ihr seht hier Golgatha vor Jahr 0, 2000. Und da seht ihr sicher auch die hintersten. 1, 2, 3, 4 gleich lange Phasenteile. Jeder Teil aber ist genau 10 Halbjahrperioden lang, also 490 Jahre lang. Und nun, 40 Halbjahrperioden sind von hier bis hier. Die Kundschafter haben 40 Tage gekundschaftet und kamen zurück und haben das Volk zum Unglauben verführt. Sagt Gott zu Mose: In dem Fall habe ich die 40 Tage für dieses halsstarrige, widerspenstige, ungläubige Volk zu 40 Jahren Wüstenwanderung erweitert. Und nun hat Gott die 40 Jahre Wüstenwanderung von damals erweitert zu 40 Halbjahrperioden bis heute. Ist das auch etwas? Und dann fällt auf, dass hier die gleiche Zeitspanne. Das sind immer 10 Halbjahrperioden, 490 Jahre. Wie heißt dann das Wort, dem Daniel hier gegeben in Daniel 9? Bis der Messias weggetan werden, nein, nicht bis der Messias weggetan werden wird, sondern bis der Zeitpunkt gekommen ist, wo Gott den Sünden ein Ende macht und jede Gottlosigkeit abschafft und da endgültig alles wegschafft, um eine ewige Heiligkeit und eine Zeit des Segens und der Ruhe und des Friedens einzuführen. Wie ist die Zeitspanne dort genannt? Es sind 70 Signer. Leider übersetzt die Elberfelder und andere Bibeln, es sind 70 Wochen. Blöd, nicht? Da liest er ein Kindlein in Christus seine Bibel und liest, nach 70 Wochen hat Gott den Sünden ein Ende gemacht und eine ewige Gerechtigkeit eingeführt. Ist damals nach 70 Wochen etwas passiert? Ja, vielleicht noch schlimmer als vorher, ne? Was steht denn da im Hebräischen? Es sind 70 Siebner-Perioden. Es sind 70 Sabbatjahre. Das sind 70 mal 7 Jahre. 70 mal 7 Jahre geben wie viele Jahre? 490 Jahre. Also seht, das, was hier viermal vorhanden ist,
ist da einmal genannt von den Jahren bis Golgatha. Bis Golgatha sind es nicht 490 Jahre, denn die letzten 7 Jahre konnten nicht laufen, weil sie nach 69 mal 7 Jahren den Messias ans Fluchholz erhöht haben, anstatt auf den Thron David. Da waren sie gerade dran, Palmsonntag, Hosianna, den Sohn Davids, und wollten ihn zum König machen. Und die Feinde Jesu haben das wieder vereitelt, haben sie ihn ans Fluchholz erhöht, so, anstatt auf den Thron Davids. Das 70. Mal 7 Jahre konnte hier nicht laufen. Und das ist nun hier, noch, vielleicht im nächsten Jahrzehnt, gegen das Jahr 2000, wird diese 70. Mal 7 Jahre, die da nicht laufen konnten, weil sie ihn verworfen haben, durch die Treue Gottes aufbewahrt, wird laufen. Und dann sendet er Mose und Elia, und dann laufen die 7 Jahre mit allem, was wir nun im Buch der Offenbarung vor uns haben. Und siehe da, noch einmal und noch einmal. Da begannen sie, diese Festordnungen zu feiern. Bis hierher waren 20 Halbjahrperioden abgelaufen, bis hierher 30 und bis hierher wie viel? 70. Nach 70 Siebnern schafft Gott die Sünde ab und führt eine äonische Gerechtigkeit des tausendjährigen Reichs ein. Stimmt's jetzt vielleicht? Nicht nur das, sondern von hier aus bis hierher sind es ja 10-mal 10-mal Halbjahrperioden, also 5-mal. Das heißt, und eigenartig, das Jahr 1948, Gründung des Staates Israel, sieht genau, da läuft genau eine Halbjahrperiode ab, sodass die 40 Halbjahrperioden hier plus die eine 50 Halbjahrperioden, also die Zeitspanne von 1948 bis 1998, 50 Jahre, nehmen wir 97, ist sowohl von diesem wichtigen Jahr hier zum 50. Mal eine Periode von 49 Jahren und ist gleichzeitig von hier aus, wo das überhaupt begann, zum 70. Mal. Läuft jetzt eine Halbjahrperiode und die laufen im Jahr 1997 ab. Liebe Geschwister, da kann nicht gerüttelt werden. Denn 1948 sitzt und Golgatha ist bekannt und das Jahr ist auch bekannt heute. Die 3 Jahre. Und ich habe mich dann gefragt, dieses Jahr, das Golgatha bestimmt hatte, hat Professor Bulliger errechnet mit 454 vor Christus. Ich hatte mir das einfach mal still notiert und siehe da, dann habe ich mich gefragt, gut, wie viele Jahre liegen zwischen 1948, das Jahr sitzt, und dem Jahr 454 vor Christus? Ich war nicht wenig erstaunt. Genau 49 mal 49 Jahre oder 7 mal 7 mal 7 mal 7 Jahre. Warum habe ich das noch in 7 aufgelöst, in 4 mal 7 oder in 7 hoch 4? Weil geschrieben steht, Haus Israel durch einen Propheten, wenn ihr immer noch nicht spurt, werde ich euch noch 7 mal mehr züchtigen. Wenn immer noch nicht, noch 7 mal mehr. Wenn immer noch nicht, noch 7 mal mehr, noch 7 mal mehr. Und beim letzten 7 mal mehr werden die Nationen euer Fleisch fressen, hat Hitler dafür gesorgt. So weit sind wir heute. Also, ihr sollt für heute nur einen Blick bekommen haben, dass die Weltgeschichte nicht irgendwie davon zappelt, wie es gerade kommt, sondern dass da mathematische Ordnungen sind in einer Weise, ja, wie eben nur der Gott der Ordnung die Dinge schon zuvor aus geplant hat und genauso durchführt. Amen. Da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Ah, abschließend noch ein feiner Spruch. Wie weit sich deine Bogen spannen, von Urbeginn zum Weltenziel. Wenn unsere Jahre auch verrannen, vor dir gilt jedes Leben viel. Erweitere unseren Blick zu sehen, wie du den Lauf der Zeiten lenkst. Gib uns gleichfalls zu verstehen, dass du an jeden Menschen denkst. Amen. Dürfen wir, lieber himmlischer Vater, stiller werden als je und sich in dich im Namen Jesu hinein verkriechen, in die Wunden Jesu, weil unser Leben mit ihm in dir verborgen ist. Und lass uns so in dir geborgen und verborgen bleiben, indem wir uns üben, dass wir dann, wenn die Dinge plötzlich hereinbrechen und wir noch da sein sollten, in deiner Ruhe verharren können. Der Ernst der Stunde ist da, die Glückseligkeit aber auch. Und wir haben die wunderbaren Psalmworte gehört, mit dem Strome deiner Wonnen drängst du uns und in deinem Hause wohnt Glückseligkeit. Noch einmal innigen herzlichen Dank, lieber himmlischer Vater, von uns allen. Amen.
Es ist leider nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte ganz herzlich danken für alles Mitbeten, Mittragen in diesen Tagen. Danke auch herzlich für deinen Dienst, Bruder Mohl, den letzten 2 Tagen. Und last not least, ich möchte ganz herzlich unserer Organistin danken, dass sie so treu immer hier auf dem Platz war. Vielen Dank. Das hat uns sehr, sehr wohl getan, diese Treue und Liebe zu der Sache. Gott segne sie dafür.